Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute hören wir die Erzählung Vor dem 1. März von Yeom Sang-sop, erschienen im Jahr 1924. Die Geschichte spielt im Jahr 1918 und beschreibt die dunkle Realität Koreas während der Kolonialzeit, bevor im Jahr darauf die Unabhängigkeitsbewegung des 1. März in Erscheinung tritt. Heute hören wir den zweiten von insgesamt drei Teilen. Wir schreiben das Jahr 1918. Der Protagonist der Geschichte, Yi In-hwa, besucht eine Hochschule für freie Künste in Tokio. Als er die Nachricht vom bevorstehenden Tod seiner Frau erhält, macht er sich auf den Rückweg nach Korea und muss an Bord des Schiffes nach Busan allerlei Demütigungen über sich ergehen lassen. Nach der Landung in Busan wird er von einem Mann, bei dem es sich vermutlich um einen Polizeibeamten handelt, zu einer Polizeistation gebracht. Anders als bei der Befragung in Shimonoseki spürte ich beim Betreten des Polizeireviers eine Art unbestimmte Angst und Beklemmung. Ich sprach unsicher und langsam. Insgeheim haderte ich mit meiner Verzagtheit, spürte aber, dass ich auf diese Weise höflicher und zuvorkommender wirkte. Zum Glück endete das Verhör ohne besondere Vorkommnisse. Ich beschloss, solange ich noch auf den Zug nach Seoul warten musste, mir die Sehenswürdigkeiten von Busan anzusehen. Zweistöckige Häuser standen auf beiden Seiten der Straße, aber keines davon schien einem Koreaner zu gehören. Nachdem ich mich an einer Kreuzung in alle Richtungen umgesehen hatte, hielt ich einen Passanten an und fragte ihn, ob hier irgendwo Koreaner wohnten. Er überlegte einen Moment und zeigte dann auf eine schmale Straße, die in Richtung Süden zum Meer führte und in der ein paar Häuser standen. Ich folgte dieser Straße. Als ich aus der Seitenstraße herauskam, tauchte eine schmale Gasse auf, die zum Strand führte. Dort stand ein zweistöckiges Haus im japanischen Stil, schäbig und planlos gebaut. Es sah nicht so aus, als gehöre es einem Koreaner, aber die, die dort ein- und ausgingen, waren eindeutig Koreaner. Schon auf den ersten Blick war klar, dass es sich um einen Ort mit schlechtem Ruf handelte, wie man ihn in Hafenvierteln oft vorfindet. Ich ging wieder auf die Hauptstraße hinaus und suchte in verschiedenen Gassen nach einem Restaurant. Ich wollte ein Lokal, in dem Kimchi verkauft wurde, aber ich konnte kein einziges koreanisches Restaurant finden. Das Komische war, dass in diesem kleinen, überfüllten Viertel mehr als die Hälfte der Menschen auf der Straße Koreaner waren. Ich fragte mich, wo all diese Menschen nachts hingingen. Gleichzeitig machte ich mir Gedanken über das Schicksal dieser armen, in weiß gekleideten Menschen. Noch fassungsloser war ich, als ich schließlich in einem japanischen Nudelladen mit der Kellnerin ein paar Worte wechselte. »Ich mag keine Koreaner, selbst wenn ich von ihnen mit Gold bezahlt würde«, sagte sie. Ihr Vater war Japaner. Ihre Mutter Koreanerin. Als mein Zug im Bahnhof Kimchon ankam, wartete mein älterer Bruder auf mich. »Als ich neulich das Telegramm abgeschickt habe, lag sie fast im Sterben«, meinte er. Aber seit dem Nachmittag ging es ihr dann wieder besser. Als ich hierher kam, schien das Schlimmste überstanden. Aber noch ist es zu früh, um Hoffnung zu haben. Mein Bruder, der Grundschullehrer war, trug einen Umhang, eine Mütze mit goldenen Borten und sogar einen Säbel. Er freute sich über die steigenden Immobilienpreise und bedauerte, dass ich Literatur studierte, ein nutzloses Fach in der realen Welt. »Ich konnte dir das nicht vorher sagen, aber du hast jetzt eine Schwägerin«, sagte er. Offenbar hatte er dafür bezahlt, dass eine junge Frau aus einer ruinierten Familie ihn heiratete und ihm einen Sohn gebar. »Ich werde in ein paar Tagen nach Seoul fahren, aber ich werde Vater sagen, dass es noch 4 oder 5 Tage dauern wird, bis die ernste Angelegenheit geklärt ist. Ich denke, wir müssen uns an die Friedhofsregeln halten.« In meinen Ohren klang das seltsam. Meine Frau war sich sicher, dass sie bald sterben würde, aber dass mein Vater sich um das Loch in der Erde sorgte, in dem sie begraben werden sollte, bevor sie überhaupt tot war, schien mir ein unsinniges Unterfangen eines untätigen Mannes zu sein. Macht er sich Sorgen, dass ich keine Grabstelle finden würde? Warum sollte es ihn kümmern, ob ich mich für eine Einäscherung oder eine Seebestattung entscheide? Ja, natürlich muss er sich Sorgen machen, aber es ist sinnlos, sich in dieser harten, geschäftigen Welt über so etwas den Kopf zu zerbrechen, sagte ich. »Was meinst du mit sinnlos?« erwiderte mein Bruder. »Die Regierung hat die Friedhofsgesetze erlassen, also müssen wir sie befolgen, ob es uns nun gefällt oder nicht. Und was würdest du tun, wenn unser Familiengrundstück an jemand anderen verkauft wird, wenn wir Eltern haben, die nicht mehr so viele Jahre zu leben haben? Was machst du, wenn ihnen etwas Schlimmes zustößt? Willst du sie auf einem öffentlichen Friedhof beerdigen?« »Du erfüllst nicht deine Pflicht als Sohn und wirst am Ende unsere Familie erniedrigen. Wenn deine Frau ein unglückliches Ende findet, wird sie einen kleinen Platz in unserem Grab bekommen. Die Familie sollte doch nicht überall verstreut sein«, sagte er. Die ernste Angelegenheit, von der er sprach, bezog sich auf die Fälschung von Dokumenten und den Verkauf des Familiengrundstücks, mit Ausnahme von 2 Grabstätten. Der Verkauf sollte dazu dienen, seine Spielschulden zu begleichen. »Es muss doch einen Weg geben, es zurückzubekommen, oder?« meinte ich. Obwohl ich mich ein wenig darüber lustig machte, dass die Sache mit den Grabstätten so ernst genommen wurde, war ich eigentlich wütend auf meinen Cousin, weil er unser Familiengrundstück verkauft hatte. Im Jahr 1912 hatte die japanische Kolonialregierung die Friedhofsordnung reformiert. Abgesehen von einigen wenigen Sonderfällen sollten alle Grabstätten in öffentliche Friedhöfe umgewandelt werden, die von den lokalen Behörden beaufsichtigt wurden. Die japanischen Behörden wollten damit die öffentliche Hygiene und eine effizientere Nutzung des Bodens fördern. Aber diese Maßnahme stand im Widerspruch zu den koreanischen Bräuchen der Ahnenverehrung und der Pflege der Grabstätten. Ich stieg an diesem Abend in den Zug nach Seoul. Mir gegenüber saß ein Mann in den 30ern, der anscheinend vom Land stammte. Er bat um Feuer, ein Vorwand, um ein Gespräch mit mir zu beginnen.
»Wo studieren Sie? Sie kommen doch aus Japan, oder?« fragte der Mann.
Er lächelte über das goldene Abzeichen, das unter meinem Mantel hervorlugte. Er starrte mich neidisch an, denn koreanische Studenten, die in Japan studierten, galten als Pioniere der neuen Ära und des neuen Wissens, vor allem nach der Annexion Koreas durch Japan. Er wollte mir wohl alle möglichen Fragen stellen, aber er schien zu zögern, vielleicht weil er Angst vor dem hatte, was er hören könnte. Ich fragte den Mann, der sich als Hutmacher vorgestellt hatte, warum er denn nicht nach japanischer Art seine Haare schneiden ließe. Es ist mühsam und kostet viel, sich in einem kleinen Dorf auf dem Lande die Haare schneiden zu lassen. Außerdem muss man, sobald man kurze Haare hat,
Japanisch sprechen können und neue Fachkenntnisse erwerben. Wenn man zu einer Behörde geht oder einen japanischen Polizisten trifft, wird es noch schwieriger, wenn man zwar kurze Haare hat, aber nicht Japanisch sprechen kann. Es ist viel einfacher, wenn ich meine Haare behalte und ein Mangon-Stirnband wie dieses trage. Dann lassen sie mich in der Regel in Ruhe und bezeichnen mich abfällig als Yobo, meinte er. Aber verachten Sie sie nicht etwas weniger, wenn Sie sich die Haare schneiden lassen? Wie lange wollen Sie denn noch als Yobo bezeichnet werden? Fragte ich. Schlecht behandelt zu werden oder Yobo genannt zu werden, macht mir nicht viel aus. Aber die Haare zu schneiden und einen Hut zu tragen, das schon. Überall, wo man hingeht, wird man schikaniert, manchmal wird man geohrfeigt. Und ein- oder zweimal im Monat sieht man sogar das Gefängnis von innen. Gemieden zu werden ist besser als geschlagen zu werden. Wie wahr? Wenn du sie mit deinen verrückten, albernen Streichen zum Lachen bringst, kannst du wenigstens vermeiden, verfolgt zu werden. Angst, Vorsicht, Verstellung, Unterwerfung, Unterjochung, all das zu vermeiden, ist der hilfreichste und weiseste Überlebensplan für einen Koreaner. Ehrlich gesagt, haben wir diese Lebensphilosophie nicht erst jetzt erkannt. Unser Leben bestand darin, uns immer tiefer in die dicke, verhärtete Haut einzugraben, die sich unter dem langjährigen Feudalismus und der bürokratischen Diktatur gebildet hatte. Der Zug kam kurz nach Mitternacht in Taejon an. Ich stieg aus, um ein wenig frische Luft zu schnappen. Mitten auf einem leeren Feld waren Menschen um einen Ofen versammelt, ungeschützt vor dem fallenden Schnee. Neben dem Ofen saßen 5 gefesselte Personen, die zitternd auf einer Holzbank hockten. Ich bemerkte 3 Polizisten, die sie bewachten. Unter den Gefesselten war eine junge Frau mit zerzaustem Haar und in schmutziger Kleidung, die ein Baby auf dem Rücken trug. Mein Herz setzte einen Schlag aus und ich stand wie versteinert da. Ich hatte noch nie eine solche Frau gesehen. Ich starrte sie lange an, verwirrt, als wäre ich gerade aus einem Albtraum erwacht. Dann wandte ich mich ab. Sie hätten sie losbinden sollen, damit sie das Baby stillen kann. Ich fühlte mich elendig. Ist das das Leben? Ich hoffe, sie sterben alle, dachte ich bei mir. Das ist ein Grab. Ein Grab, in dem es von Maden wimmelt. Das schwache Lampenlicht im Innern des Zuges schien über die Köpfe der zusammengekauerten Menschen hinweg. Das ist der öffentliche Friedhof. Diese erbärmlichen Menschen haben Angst, dass sie auf einem öffentlichen Friedhof kommen, obwohl sie schon jetzt auf einem öffentlichen Friedhof leben. Maden krabbeln überall auf den Gräbern herum. Jeder ist eine Made. Du bist eine Made. Ich bin eine Made. Aber selbst da würde die Evolution ohne Unterbrechung weitergehen. Es gibt das Überleben des Stärkeren und die natürliche Auslese. Sie werden darum streiten, wer stärker ist. Aber die Maden werden sich bald auflösen und zu kleinen Teilchen und Staub werden, um in meinen Mund und deine Nase zu gelangen. Und wenn du und ich sterben, werden bald auch wir zu Maden, die zu kleinen Teilchen und Staub werden. Stirb einfach, verschwinde, verrotte. Wenn die Entscheidung erstmal gefallen ist, wird vielleicht etwas Nützliches dabei herauskommen. Mit diesen düsteren Gedanken
endet der zweite Teil unseres Dreiteilers. Wie die Geschichte ausgeht, erfahren wir in der kommenden Woche hier in Literatur zum Hören. Vielen Dank und bis dann, sagt Jan Dirks.